Hallo, lieber Jan.
Hallo, Flo.
Bevor wir uns gleich einem Serientrio allererster Klasse widmen, möchte ich schon fast sagen, und über die jeweils dritte Staffel von Yellow Jackets und The White Lotus sowie die neue Daredevil-Serie Daredevil Born Again reden, habe ich auch heute natürlich wieder ein kleines Episodenquiz für dich vorbereitet. Also alles wie gehabt, ich nenne dir Episodentitel und du musst erraten, um welche Serie es sich handelt. Bist du bereit?
Immer bereit, ja.
Dann starte ich mal rein mit Ladies' Night.
Ladies' Night, also ich würde sagen, Horrorserie ist schon mal unwahrscheinlich. Mhm. Und Krimi wahrscheinlich auch, aber ansonsten, das kann schon mal ziemlich in alle Richtungen noch gehen. Wenn du aus Richtung Comedy. Du hast dir das letzte Mal, glaube ich, auch so ein bisschen was grob in die Richtung der Folgenthemen gemacht. Mhm. Aber ich höre mir mal noch den zweiten Titel an. Mhm. Vielleicht komme ich dann schon drauf.
Okay, der zweite Titel lautet, ich habe jetzt den deutschen Titel tatsächlich genommen, und zwar lautet der: Ein Hai in der Badewanne, ein Monster im Bett.
Irgendwie klingelt es da so ganz, ganz leicht schon im Hinterkopf, aber ein Hai in der Badewanne.
Also ich kann schon mal so weit sagen, du hast mit der Vermutung, dass ich natürlich mich wieder hier so ein bisschen an unseren drei Serien, über die wir heute sprechen, ranhange, hast du natürlich recht. Und was ich dir auch sagen kann, der erste Titel, Ladies' Night, das war die Pilot-Episode der Serie. Hilft dir wahrscheinlich erstmal trotzdem noch nicht. Dann würde ich mal die dritte Episode nennen und vielleicht kommst du dann drauf. Die lautet nämlich: Das Sandwich hat mich gerettet.
Sandwich hat mich gerettet. Mir sagt das alles was, aber ich glaube mich nochmal, wenn du sagst, es hat was mit unserer Folge heute zu tun. Wir reden über White Lotus, wir reden über Yellow Jackets und Daredevil. Also es ist vielleicht Nee, ist es She-Hulk?
Nein, aber du bist zumindest schon mal so ein bisschen in der richtigen Richtung.
Weil ich würde sagen, also die anderen beiden, also das ist irgendwas mit White Lotus und Ding, also ich würde sagen, es muss was mit irgendwie mit Daredevil zu tun haben und wahrscheinlich dann eine der Vorserien bei Netflix.
Ja, sehr
gut. Ist es dann Jessica Jones?
Jawohl, Volltreffer. Ah. Sehr, sehr gut. Genau, Jessica Jones, die habe ich damals ja tatsächlich auch ganz gut gefeiert, von daher. Und das Sandwich hat mich gerettet, da gab es eine Episode, ich glaube, das war in der ersten Staffel, da gab es diesen Flashback, wo sie als Sandwich gearbeitet hat und dann dieses Kind, glaube ich, da rettet. Da hätte man dann vielleicht mal drauf kommen können in dieser einen Szene. Aber sehr gut. Ja. Damit hast du dich auch wieder mal qualifiziert für diese Folge und damit starten wir jetzt auch schon rein. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Episode hier bei Serienkonfekt. Nachdem ihr in den vergangenen Wochen da draußen ja immer abwechselnd unsere kurzen Kompakt-Episoden sowie die beiden Deep Talks zu American Primeval und den beiden Agentenserien The Recruit und The Night Agent serviert bekommen habt, wird es heute ausnahmsweise mal so ein bisschen anders und wir erweitern sozusagen unser Kompaktformat etwas. Wir haben heute nämlich auch drei Serien dabei, in die vor allem der gute Jan schon reingeschaut hat. Und ich werde heute dann dementsprechend so ein bisschen den Part des Fragenstellers übernehmen. Und wie gerade ich auch schon im Cold Opener gesagt habe, wird es heute um die dritte Staffel der Showtime-Serie Yellow Jackets gehen, die bei Paramount Plus zu sehen ist. Wir sprechen über die ebenfalls in der dritten Staffel gestarteten Serie The White Lotus, die es bei WOW zu sehen gibt, sowie über die lang erwartete Rückkehr von Charlie Cox als Daredevil in der neuen Serie Daredevil Born Again bei Disney Plus. Und ich glaube, was man schon mal sagen kann, das Besondere heute am Tag der Aufnahme ist, dass noch keine dieser drei Staffeln komplett veröffentlicht wurde. Das heißt, es kann sein, wenn ihr jetzt die Folge frisch hört, dann laufen die Serien noch. Die dritte Staffel von Yellow Jackets steht bislang bei 5 Episoden, glaube ich. Von The White Lotus haben wir aktuell 4 Episoden und Daredevil hat bisher 2 Episoden. Deswegen kann man die Episode hier heute bei uns vielleicht mal so als kleinen Sneak Peek mit euch geben. Eine endgültige Tendenz können wir, beziehungsweise du, Jan, glaube ich, noch nicht geben. Oder hast du teilweise schon die ganzen Staffeln sehen können, der einzelnen Serien?
Ja, also tatsächlich, also es ist bei beiden dritten Staffeln ist es so, dass jetzt Halbzeit ist. Also ich glaube, von Yellow Jackets sind 10 Folgen dieser Staffel zu erwarten, dementsprechend 5 sind die Hälfte. Und bei White Lotus ist es auch so, dass heute die 4. Folge kommen von den, ich glaube, es sind auch 8 geplant in der dritten Staffel.
Ja.
Und von Daredevil Born Again habe ich tatsächlich vorab von Disney alle 9 Folgen der ersten Staffel schon zur Verfügung gestellt bekommen. Habe auch die tatsächlich in einem Rutsch komplett durchgebünscht. Das könnte ich schon einen kleinen Hinweis drauf geben, wie ich die Serie fand. Aber mehr dazu dann später.
Genau, mehr dazu später, denn wir starten mal rein mit Yellow Jackets, würde ich sagen. Einer Serie, über die wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben. Das ist aber, glaube ich, jetzt auch schon 2 Jahre her, meine ich.
Ich glaube sogar 3 Jahre. Also direkt, wo es losging, die lief damals an, im Januar 2022. Ist, glaube ich, aber damals noch nicht parallel Deutschland und USA gewesen, sondern quasi erst, nachdem die erste Staffel in den USA durch war, hier zu uns da gekommen. Ich glaube, das ging ja dann damals auch erst los mit Paramount Plus, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Habe ich die erste Staffel damals noch bei Sky gesehen.
Ja, genau. Ich hatte mich jetzt nämlich auch gewundert, als ich jetzt mal reingucken wollte, musste ich plötzlich den Streaming-Anbieter sozusagen wechseln. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber genau, mittlerweile gibt es die bei Paramount Plus und ich glaube auch die erste Staffel, die.
Ja, ich glaube, dass man inzwischen, glaube ich, die ersten beiden Staffeln aber auch im Kaufmodus bei den einschlägigen Seiten kaufen kann.
Ja.
Aber aktuell die dritte, die jetzt, wie gesagt, heute besprochen wird und läuft, die gibt's exklusiv bei Paramount Plus. Die müssen sich ja auch mal ab und zu was gönnen, was abseits von Star Trek und Taylor Sheridan Exklusiv-Content ist.
Ja, genau. Ja, und genau, wir sind jetzt eben in der dritten Staffel dieser Serie und die zweite Staffel endete ja mit einem großen Knall. Vielleicht holst du uns nochmal so ein bisschen ab in das aktuelle Geschehen bei Yellow Jackets. Worum ging es zuletzt? Worum geht es jetzt in der dritten Staffel? Wie ist so der Status quo unserer Frauen? Und ja, hol uns nochmal so ein bisschen rein in die dritte Staffel.
Ja, da muss man ja immer ein bisschen separieren bei Yellow Jackets, weil es weiterhin so ist, dass diese beiden Zeitstränge, einmal die jungen Mädchen immer noch in der Wildnis unterwegs und die Erwachsenen dann im Jahr 2021 jetzt auch weiterhin quasi auf von der Vergangenheit noch eingeholt werden. Du hast es angedeutet, die zweite Staffel endet ja mit dem Paukenschlag, dass die Natalie in der Erwachsenenversion dann in diesem Camp von der erwachsenen Lottie, die so ein bisschen so ein ESO-Trip und so eine Sekte da gegründet hat, am Schluss umkam und dementsprechend jetzt diese neue Staffel da so ein bisschen in der Jetztzeit, nenne ich es mal, mit der Aufarbeitung dieses Schicksalsschlags umgehen muss auf der einen Seite. Und andererseits hat die Shauna ja das Gefühl irgendwie, dass sie verfolgt wird oder irgendwie von jemanden unter Druck gesetzt wird, denn sie bekommt nach einem Abend mit ihrem Mann in einem Lokal ein Handy zugespielt und andererseits werden ihr die Bremsen am Auto manipuliert und sie denkt erst, das hat bestimmt was wieder mit Misty zu tun, weil die ist ja immer quasi für diesen Schabernack zuständig in der Serie. Aber man hat schon das Gefühl, da ist irgendwie noch jemand Unentdecktes bislang involviert. Und ich darf schon mal verraten, ich habe jetzt ja, wie gesagt, 5 Folgen der neuen Staffel gesehen, auch dieses Mysterium ist bislang noch nicht aufgelöst worden. Also wir haben auf der einen Seite ein neues Mysterium, dass jemand anscheinend auf diese Yellow Jackets in der Jetztzeit es irgendwie abgesehen hat.
Mhm.
Da möchte ich jetzt auch nicht allzu viel verraten, denn es gibt auch mitten in der Staffel, sage ich mal, jetzt einen ziemlich für mich auch überraschenden Twist über eine der Figuren, der mich auch so ziemlich kalt erwischt hat, würde ich sagen, und vor allem auch Konsequenz quasi wieder mal im Hinblick auf, hier ist keiner sicher ist. Ja, und ja, darüber hinaus haben wir in der Jetztzeit noch die Tysa und die Van, die ja in der zweiten Staffel ist ja Van quasi durch Lauren Ambrose gespielt, zum Cast gestoßen und hat diese Romanze aus der Jugendzeit jetzt auch in die Erwachsenenzeit reingebracht. Die sind weiterhin jetzt unterwegs zusammen und ja, haben so ein bisschen auch, sag ich mal, Leichen im Keller. Das ist noch einer der Stränge. Und dann Misty, ja, die struggelt wieder mal so ein bisschen, weil sie ja versucht irgendwie mit den alten Leuten, mit den alten Yellow Jackets weiterhin ja, Freundschaft zu pflegen, aber die sie irgendwie wieder mal so ein bisschen abstoßen. Und da verstrickt sie sich wieder mal in die Gefilde von ihren Hobby-Detektiv-Arbeiten. Und da ist dann wieder der Elijah Wood als Walter mit dabei, was immer ein bisschen Comic Relief ist, aber der wird als auch, sag ich mal, mitten in der Staffel nimmt eine prominentere Rolle ein und das macht wirklich Spaß, weil der ja auch mit in die Fremd in der Welt, glaube ich, hieß der Film, mit der Melanie Lynskey ja schon mal in einem Film auch sehr gut zusammengearbeitet hat und jetzt hier auch die beiden mal so ein bisschen zusammenkommen in dieser Yellow Jackets-Konstellation. Ja, das ist so ein bisschen die Jetztzeit und in der Vergangenheit hatten wir ja am Ende der zweiten Staffel ein großes Feuer und es war ja noch Winter, glaube ich, in der zweiten Staffel überwiegend und die Unterkunft der gestrandeten Yellow Jackets wurde dadurch zerstört und die haben sich jetzt ein neues Camp aufgebaut und der Coach, der dafür verantwortlich gemacht wurde, dass eben die Hütte abgebrannt ist, der hat sich jetzt dann erstmal vor ihnen in Sicherheit gebracht, aber er wird dann gefunden, nachdem er eine von ihnen ja auch gerettet hat und wird vor ein Tribunal gestellt. Das ist dann so eigentlich in den ersten Folge jetzt mal das zentrale Element in dieser Vergangenheitsgeschichte. Und dann kommt noch dazu, dass es anscheinend da irgendwie auch, es gab ja immer schon so Andeutungen, dass irgendwas so ein bisschen leicht auch Übernatürliches hier mit reinkommt. Würde ich jetzt allerdings jetzt nicht so als übernatürlich wie Geister etc. bewerten, sondern anscheinend gibt es da irgendwelche Dämpfe oder irgendwelche Gase, die für Halluzinationen sorgen. Und dadurch hat eine von ihnen eine ja, Art Vision und die anderen haben auch so ein bisschen ja, fabelhafte Träume. Und dadurch wird nochmal dann in Frage gestellt, was es denn tatsächlich mit diesem Feuer auf sich hatte, das ja. eben am Schluss die Hütte abgebrannt hat. Ja, ja. Das ist so jetzt, glaube ich, grob mal der Status quo.
Sehr gut, danke. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich muss dazu sagen, ich bin bei Yellow Jackets, ich bin da leider nicht so hundertprozentig reingekommen. Damals, als wir über die erste Staffel gesprochen haben, da war ich, glaube ich, auch noch begeistert, aber das hat dann mit der zweiten Staffel relativ schnell abgeflacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran es dann am Ende gelegen hat. Ich glaube, so ein Punkt war der, dass ich die Balance zwischen den Handlungssträngen in der Vergangenheit und der Gegenwart irgendwie immer so ein bisschen unausgegoren fand. Ich hätte, glaube ich, lieber mehr in der Vergangenheit gesehen als in der Gegenwart. Wie ist das jetzt in der dritten Staffel oder zu dem von oder zumindest von dem, was du bisher sagen kannst? Wie ist da so die Balance zwischen den einzelnen Zeitebenen?
Also ich würde sagen, dass die Balance eigentlich auch in der zweiten Staffel von der Screamtime her ist, sich eigentlich ziemlich die Waage gehalten hat, was ich glaube ich, um dir das jetzt nicht in den Mund zu legen, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Gespür dafür, woran es vielleicht genauer gehapert haben könnte, dass eben diese Figuren, die in der zweiten Staffel als Erwachsene dazu kamen, da hatte ich nämlich auch teilweise ein bisschen Problem damit, dass die schon leicht nervigen waren. Ja. Insbesondere eben halt auch diese ganze Storyline mit dieser Sekte um Lottie, die mit diesem New Age und Zeug da schon ziemlich, sag ich mal, an den Nerven gezerrt haben. Aber nicht im Sinne von spannend, sondern eher von neu.
Okay.
Na? Also irgendwie, da kann ich verstehen, dass man da in der zweiten Staffel Probleme mit hatte. Wobei ich sagen muss, dass mir dann, wie das Ganze dann an Intensität im Laufe der letzten zwei, drei Folgen der zweiten Staffel nochmal angezogen hat, da war ich dann wieder ziemlich gut drin. Und ich finde auch, dass die dritte Staffel jetzt in beiden Zeitsträngen ein ziemlich hohes Tempo an den Start legt. Finde ich auch ein bisschen angezogen hat im Vergleich mit der zweiten Staffel. Ich würde auch sagen, dass mir persönlich jetzt zumindest, was ich bislang sehen konnte, die dritte Staffel besser gefällt wie die zweite, denn die war meiner Meinung nach zwei, drei Folgen zu lang insgesamt für das, was sie erzählt hat. Und hier habe ich jetzt weniger das Gefühl, dass hier Storystränge noch mitgeschleppt werden, die es nicht unbedingt braucht. Also ich habe hier in der dritten Staffel tatsächlich das Gefühl, dass alles, was erzählt wird, irgendwie auch die beiden ja nebeneinander laufenden Zeitstränge voranbringt.
Jetzt hast du ja eben auch schon in deiner Zusammenfassung sehr viele Namen genannt und ich glaube, Da sind wir uns auch einig, dass eigentlich dieser Cast, der auch die Serie sehr ausmacht. Also ich erinnere mich auch an unsere Lobhudeleien für Melanie Linsky, natürlich für Sophie Thatcher, für
Sophia Nellis.
Genau, also Sophia Nellis.
Junge Shauna war auch immer fantastisch, ja. Aber natürlich auch, auch wenn sie ein bisschen nervt, natürlich
Christina Ricci.
Christina Ricci immer noch bombig gecastet. Also da ist es eher umgekehrt. Also ich finde, bei den anderen ist es so, nach dem Motto, man hat für die bekannten Namen gute Jungdarsteller gefunden. Mhm. Und bei der Figur von Misty ist es so, dass man für diese verrückte Junge mit Christina Ricci eine sehr gute alte Variante gefunden hat. Ne?
Ja.
Das finde ich wirklich spannend bei der Figur, dass man da, glaube ich, wirklich, also ich will ihnen jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, da kann es wirklich so gelaufen sein, dass die für diese Rolle von der Misty das junge Mädchen gecastet hatten und gesagt haben, ja, das ist so ein spezielle Type, da brauchen wir wirklich auch eine, der das Wasser reichen kann in Sachen Freakness, und sind dann vielleicht auf Christina Ricci gestoßen. Also ich weiß nicht, also bei anderen kann man es auch so auf Basis des Casts begründen, denn beispielsweise Van gab es ja in der ersten Staffel noch nicht in Erwachsen, aber und auch Lottie, aber die anderen, glaube ich, da weiß man nicht, wie das Henne-Ei-System in dem Fall funktioniert hat. Aber ich glaube, bei Misty könnte ich mir gut vorstellen, dass man diese, ich glaube, wie heißt sie, die Junge, Sarah Rafferty oder so?
Samantha Henrity.
Genau, Samantha Henrity. Mhm. Dass die wirklich wahrscheinlich in den Castings so überzeugt hat, dass man dann auch versucht hat, da die ältere Version optisch dem anzupassen. Weil ich sag mal, ursprünglich vom Typus Christina Ricci ist ja nicht dieses blondhaarige mit Locken. Ne?
Ja, naja, klar. Das
ist ja nicht das, was man von ihr gewohnt war.
Jetzt habe ich gesehen, dass im Cast auch es noch weitere Namen gibt, die wir so in den ersten beiden Staffeln noch nicht hatten. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Da wäre ich auch ja. drauf eingegangen, denn
ein ganz großer Name hat mich da ja angelacht.
Genau. Du spielst auf Hilary Swank und Joel McHale. Und ich bin auch überrascht, denn ich habe ja alle 5 Folgen jetzt gesehen und ich schaue auch aufmerksam, also nicht irgendwie, dass ich sage, mir rutscht da was durch. Bislang sind die beiden nicht aufgetaucht.
Ah, okay.
Also ich kann mir vorstellen, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen spoilerig.
Ja,
wen ich mache das jetzt einfach mal, weil das ist Spekulation, also ich weiß es nicht. Wen Hilary Swank spielen wird, denn die Melissa, ich glaube, die war wirklich nur eine ganz kleine Randfigur von den Yellow Jackets, von den Jungen, ne,
ja.
im 1996, ist eben auch eine derjenigen, die überlebt haben. Und die wird jetzt plötzlich in der dritten Staffel wichtiger.
Okay.
Die fängt so eine leichte Romanze mit Shauna an.
Ja.
Kam für mich so ziemlich aus dem Nichts. Aber wenn ich mir die optisch anschaue, dann ist es eigentlich die einzig logische Entscheidung, dass Hilary Swank die erwachsene Melissa spielt. Also man weiß ja immer nicht, das ist ja auch einer der Reize der Serie, dass wer jetzt in der Vergangenheit auftaucht, aber in der Jetztzeit nicht, ob derjenige diese damalige Tortur überlebt hat oder und dadurch vielleicht noch auftauchen könnte oder ob er irgendwie dann im Zuge dieses Kannibalismus etc. dann doch gestorben war.
Ja.
Also, und da könnte ich mir vorstellen, bislang hat man Melissa ja in Erwachsenen noch nicht gesehen oder ist auch überhaupt nicht erwähnt worden, dass die das irgendwie überlebt hat und dass sie jetzt irgendwie da zustößt in Form von Hilary Swank. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die auch mit diesen, ja, mysteriösen Begebenheiten rund um Shauna was zu tun hat.
Okay. Ja, sehr gut. Das sind doch schöne, wilde Theorien. Ich bin auf jeden Fall, du hast dich auf jeden Fall wieder geschafft anzufüttern. Ich glaube, ich werde die zweite Staffel jetzt doch nochmal weiter gucken, weil eigentlich ist das voll mein Cup of Tea, so ein bisschen Mystery Box mäßig. Ich glaube, was mich auch nochmal so ein bisschen genervt hatte, war, dass die Serie sich dann doch zumindest in den ersten 1,5 Staffeln relativ lange Zeit dafür gelassen hat, mir so die ersten Antworten zu präsentieren. Wie ist das jetzt in der dritten Staffel? Werden da Dinge auch schnell aufgelöst, die vielleicht irgendwie, auf die wir schon seit einer Staffel warten, oder?
Naja, so viele Fragen, sag ich mal, außerhalb eben das, was ich gerade erwähnt hatte, mit diesen, wer hat überlebt und wer ist jetzt derjenige oder diejenige, der eben in der Jetztzeit irgendwie ja versucht, die Vergangenheit gegen die Yellow Jackets einzusetzen. Da gibt's ja nicht mehr viel. Also ich glaube, so richtig ist großes Mysterium. Außer eben, wer jetzt aktuell derjenige ist, der Shauna vielleicht so ein bisschen terrorisiert, sehe ich jetzt gar nicht. Es ist halt noch interessant vielleicht, dass jetzt auch die Tochter von Shauna irgendwie die in der Vergangenheit von der Mutter rumwühlt.
Ah, okay.
Das war ja am Ende der zweiten Staffel schon angeklungen, weil die war ja, glaube ich, dann auch irgendwie mit involviert in diese ganze Camp-Geschichte. Und jetzt ist auch die Sarah Deschardens, die diese Kelly Sadecki spielt, die ist auch in den Hauptcast befördert worden. Also sprich, diese Rolle wurde ausgebaut, was auch so ein bisschen Indiz dafür sein könnte, dass ja, da auch so ein bisschen schon vielleicht noch was lodert, dass die vielleicht irgendwann mal dann irgendwelche Geheimnisse unfreiwillig über die Mutter ausgräbt.
Sehr gut. Ich höre raus, die dritte Staffel gefällt dir im Wesentlichen sehr gut. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so toll, oder würdest du da jetzt ein durchweg positives Fazit ziehen?
Also das Damoklesschwert, das immer über den Yellow Jackets schwingt, ist, dass man ja nicht weiß, ob es weitergeht oder nicht. Also sprich, ich weiß nicht, wie da hinter den Kulissen kommuniziert wird oder von Seiten von Showtime, ob man dann schon eine vierte Staffel vielleicht durchgewunken hat. Aber falls nicht und die quasi die dritte Staffel machen, ohne zu wissen, ob es eine vierte geben wird, dann könnte es da damit enden, dass es ziemlich im leeren Raum irgendwie ausgeht. Und deswegen steht und fällt auch die dritte Staffel damit, ob man es schafft, jetzt wirklich die komplette Geschichte abzurunden oder zumindest so rund zu machen, dass, wenn es nicht weitergehen würde, dass es dann rund ist. Und dementsprechend kann ich jetzt nach 5 Folgen eigentlich jetzt wenig ausmachen, was mich derzeit stört. Vielleicht könnte ich da in 2-3 Folgen später jetzt dann sagen, ja, ich merke irgendwie, die schreiben auf kein Ende zu, sondern bereiten schon wieder was für eine neue Staffel vor. Da sehe ich jetzt aktuell noch keine Gefahr, dass die wirklich Sachen komplett von Null auf raus aus dem Hut zaubern. Also dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch tatsächlich dann jetzt einen Abschluss geben wird und die dritte Staffel auch die letzte ist. Vielleicht hat man das sogar so schon konzipiert, denn irgendwann werden die jungen Darstellerinnen, auch wenn sie relativ jetzt in einem Alter schon angekommen sind, wo man nicht mehr so große Entwicklungssprünge durchmacht, wären sie dann zu alt, um dann immer noch in diesem Kosmos von 1996 quasi drin zu stecken.
Ja.
Dementsprechend hat man auch hier ein bisschen Zeitdruck, das Ganze mal irgendwann abzuschließen. Und ich habe den Eindruck, dass wenn jetzt wirklich nicht mit der dritten Staffel hier das Ende gezogen wird, dass man dann auch irgendwann wirklich Gefahr läuft, sich zu wiederholen und redundant zu werden.
Sehr schön, dann warten wir mal gespannt ab, wie es bei den Yellow Jackets weitergeht. Und vielleicht reden wir irgendwann nochmal über den Abschluss der Serie eventuell. Vielleicht bin ich bis dahin auch wieder drin. Mal gucken, ich bin auf jeden Fall wieder angefixt. Dann würde ich sagen, springen wir von einem Flugzeugabsturz zu Menschen, die keinen Flugzeugabsturz hatten, sondern da gelandet sind, wo sie hin wollten, nämlich in ihrem wunderschönen Hotel beziehungsweise in ihrer tollen Ferienresidenz. Wir sind bei The White Lotus, einer Serie, die jetzt, wie gesagt, ebenfalls auch in die dritte Staffel geht. Der Unterschied zu Yellow Jackets ist, dass hier die Staffeln, ich glaube, zu 95% nichts miteinander zu tun haben. Es gibt hier und da so eine ganz kleine Überschneidung, aber ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der dritten Staffel ist, weil ich da auch noch nicht reingeguckt habe, aber ich glaube, man muss nicht unbedingt die jeweiligen anderen Staffeln gesehen haben, oder?
Jein. Also ich sag's mal so, um die zweite Staffel in ihrer Gänze genießen zu können, hätte man die erste überhaupt nicht sehen müssen. Man hätte sogar diese wiederkehrende Figur von Tanya McQuaid in der zweiten Staffel nochmal neu kennenlernen können, ohne eben den Background, was sie in der ersten Staffel gemacht hat. Da gebe ich dir recht, da ist es Vorwissen nicht unbedingt notwendig. Jetzt sind wir bei der dritten Staffel und ich habe schon den Eindruck, dass da an mehreren Stellen so ein bisschen mit Vorwissen gespielt wird. Aber mehr so als nice to have oder good to have, als wirklich darauf aktiv in der Geschichte Bezug zu nehmen. Mit einer Ausnahme, Und zwar, es ist jetzt auch kein großer Spoiler, denn das steht in der Castliste ja auch so drin. Die Natasha Rothwell hat in der ersten Staffel, ich weiß nicht, hast du die erste Staffel hattest du gesehen,
oder? Genau, die hatte ich gesehen, ja.
Das war die Therapeutin, die ja auch die ja, Tanja dann so zum Schwärmen gebracht hat, die ihr dann quasi ermöglichen wollte, eine eigene Physiopraxis oder so oder so ein eigenes Spa aufzumachen. Also diese Belinda heißt sie. Und die ist jetzt eben auf einer Art internen Rotation von diesen White Lotus Resorts in dieser dritten Staffel eben auch dabei als, ja, sag ich mal, wie sagt man, Volontärin oder so jetzt, oder Hospitantin im White Lotus in Thailand, obwohl sie ja eigentlich, wie gesagt, in Hawaii angestellt ist. Und die sieht jetzt dort einen Mann, der ihr seltsamerweise bekannt vorkommt. Und man weiß es jetzt auch nach der Hälfte der Staffel noch nicht wirklich, ob es wirklich so ist, wie sie macht so ein bisschen Recherchen, oder ob es irgendwie dann doch darauf hinausläuft, dass man hier uns als Zuschauer so ein bisschen an der Nase rumführt, denn der Ex-Mann von Tanja, dieser Craig, der in der ersten und zweiten Staffel so ein bisschen in Nebenrolle war, gespielt von John Grease, der ist jetzt plötzlich unter dem Namen Gary mit einer neuen Frau in dieser dritten Staffel auch dabei.
Ah, okay.
Also da ist schon, wenn man das eben weiß, was vorher mit dem passiert ist, dann ist es schon so ein, sag ich mal, ein semi-wichtiger Handlungsstrang.
So ein kleiner Fingerzeig vielleicht irgendwie. Ja. Und ja, verstehe. Aber hol uns doch mal mit in die generell in die Staffel. Ich glaube, das Wichtige an The White Lotus wäre vielleicht erstmal so einen kleinen Überblick über die Gäste, die wir haben und vielleicht auch über so ein, zwei Figuren aus dem Hotelpersonal, weil das ist ja schließlich das in den ersten beiden Staffeln gewesen, was die Serie dann ja auch in gewissem Maße ausgemacht hat. Wen haben wir denn hier in der dritten Staffel in Thailand?
Ja, ich fange vielleicht mal kurz an, wie die Serie steigt ja immer ein, dass man so eine Art Foreshadowing hat. In dem Fall ist es in der zweiten Staffel, war es ja, dass man diese Leiche an diesem Strand quasi geborgen hat und nicht wusste, wer denn da jetzt gestorben ist. Mhm. Und in der dritten Staffel findet man diesmal keine Leiche, sondern es findet in diesem White Lotus Thailand Resort eine Schießerei statt. Und die beobachten wir aus der Perspektive aus einem Behandlungsraum, wo dann plötzlich Schüsse fallen und jemand sich in Deckung begibt und man sieht auch so ein bisschen Leute rumrennen und auf der Flucht sich befinden. Aber man weiß jetzt weder, wie viele Schützen oder noch genau was passiert. Und dann gibt es eben wieder diesen berüchtigten Zeitsprung eine Woche zurück und wir bekommen eben präsentiert, während dieser Staffel eben die Protagonisten sind, die wir dann auf ihre Urlaubsreise hier begrüßen dürfen. Und zwar ist es einmal eine Familie, die hat drei Kinder, Vater und Mutter, und die heißt Radcliffe. Und die besteht aus den Darstellenden Jason Isaacs, den man ja als Vater von Draco Malfoy aus den Harry Potter Büchern, Filmen hauptsächlich kennt. Parker Posey spielt seine Frau Victoria. Dann sind es die Kinder, hier gespielt von Patrick Schwarzenegger, der Sohn von Arnie, der spielt Saxon. Dann die Tochter Sarah Catherine Hook spielt Piper Radcliffe und der Sam Nivola den Lachlan Radcliffe. Und die sind eben in diesem thailändischen Touristenort gelandet, weil die haben anscheinend sehr viel Geld und ermöglichen der Tochter, die eben, ich glaube, so eine Art Masterarbeit oder irgendein Degree schreibt über Buddhismus oder Mönche und dort eben Feldstudie betreiben will. Und dann, was macht man? Ja, dann reist man halt zu fünfmal in so ein Luxusresort, um dann der Tochter zu ermöglichen, dass sie da mal einen Mönch interviewen kann. Das ist mal die eine Partei. Dann haben wir eine Dreierkonstellation aus drei Freundinnen. Eine davon ist Schauspielerin, heißt Jaslyn, wird gespielt von Michelle Monaghan und die hat mit ihren beiden Freundinnen, Laurie und Kate, gespielt von Carrie Coon und Leslie Bibb, halt vor, da so ein bisschen mal abzuschalten und die haben so ein bisschen so eine Repräsentanten Funktion, sage ich mal, von verschiedenen Aspekten des amerikanischen Politspektrums innerhalb von ihrer Dreierkonstellation. Also eine kommt aus New York, die andere eben aus Kalifornien, die dritte aus Texas. Und da kann man sich schon vorstellen, dass da ein bisschen ideologische Welten auch aufeinandertreffen, obwohl die Freundinnen sind. Also das ist noch die andere Partei. Dann haben wir, wie gesagt, die Belinda, also diese Therapeutin, die jetzt dort hospitiert, gespielt von Natasha Rothwell. Und ein Ehepaar, gespielt, oder beziehungsweise Ehepaar, ich glaube, sie sind nicht verheiratet, aber halt ein Pärchen, gespielt von Walton Goggins und Amy Lou Wood, wo man, ja, also sie ist deutlich jünger wie er, also ich würde sagen, bestimmt so 15, 20 Jahre jünger, auch in echt und halt auch in der Rolle jeweils. Und er hat so ein bisschen, ja, nebulöse Züge und man weiß nicht so wirklich, was er eigentlich dort will. Und es macht sich schon in den ersten Folgen so ein bisschen deutlich, dass er irgendwas mit kriminellen Machenschaften am Laufen hat. Ja, und dann gibt es noch ein paar Leute aus dem Staff. Wichtig sind da vor allem Moog, wird gespielt von einer sehr bekannten thailändischen Sängerin und Tänzerin, Lalisa Manobal heißt die. Kurzname Lisa, ist also dort ein Megastar. Und dann spielt noch Taimi Taf Chim Song den Guide Talk. Das ist ein, ja, eine Art Pförtner oder, ja, kann man eigentlich nicht anders sagen, ein Pförtner dort, der aber relativ schnell in der Staffel in eine Heldenrolle kommt, denn er kann einen Überfall verhindern. Und der bandelt so ein bisschen auch mit dieser Mook, mit dieser Animateurin, Schrägstrich, Bediensteten im Hotel an. Und dann gibt's noch eine für deutsche Fans interessante Figur, und zwar Christian Friedl spielt Fabian. Das ist so eine Art rechte Hand von der Hotelchefin. Und ja, der ist so ein bisschen, sag ich mal, das Pendant zur Murray Bartlett-Figur aus der ersten Staffel. Genau, also das sind so mal die Hauptfiguren. Es gibt noch ein paar Nebenfiguren, aber ich sag mal, das sind die bekannten Namen. Scott Glenn taucht zum Beispiel noch auf, den man ja auch aus Daredevil kennt. Da kommt dann später vielleicht die Brücke zustande. Aber ansonsten, ja, glaube ich, war es das erstmal vom Maincast.
Ja, sehr gut. Das klingt ja aber wieder nach einer sehr, sehr schönen Konstellation. Und was mich tatsächlich auch freut, ist, du hast es gerade anhand von zwei, drei Figuren genannt, dass hier auch wieder Figuren aus dem Staff-Team sozusagen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das fand ich in der ersten Staffel schon sehr gut. In der zweiten Staffel haben sie es dann wieder so ein bisschen, da haben sie dann mehr den Fokus eigentlich nur auf den Gästen gehabt, falls ich mich richtig erinnere.
Ja, da war diese Lucia, diese, ja, von Simona Tabasco gespielte Hotelchefin, die ja so ein, die hatte doch diese Schwärmerei für ihre Angestellte, diese lesbische Schwärmerei, ja, die aber nicht erwidert wurde.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, das einzige Signifikante jetzt aus dem...
Aus der zweiten Staffel.
Nee, nicht die, die Ding, was die Managerin Valentina, Lucia war die eine Prostituierte.
Ja, genau, ich weiß aber, genau, was du meinst.
So rum war's.
Ja, genau.
Ja.
Aber das finde ich ja schön, dass sie auch da wieder das Ganze, beziehungsweise die ganze Bandbreite sozusagen hernehmen. Und jetzt, was man ja auch sagen muss, zu The White Lotus gehören nicht nur die Gäste, auch die Kulisse ist ja für The White Lotus immer sehr spannend. Du hast gesagt, die erste Staffel auf Hawaii, die zweite Staffel dann auf Sizilien und jetzt sind wir eben in Thailand. Inwiefern beeinflusst denn jetzt auch dann, sage ich mal, diese thailändische Kulisse vielleicht irgendwie, ja, die Dynamik zwischen den Figuren und generell die allgemeine Atmosphäre der Serie?
Also ich finde, die machen es wieder sehr, sehr gut, auch ein bisschen landeskulturelle Aspekte reinzubringen und vor allem natürlich auch mit der Natur und den Farben, die dieses tropische Setting mit sich bringt, zu spielen. Auch ein bisschen natürlich mit diesen typischen südostasiatischen Hotels. Ich war da auch selber schon des Öfteren in verschiedenen Ländern dort, Bali, Vietnam zuletzt, Malaysia, Indonesien. Und das ist natürlich dann immer dieses, ja, typische Holz, dieses dunkle Holz, das da verwendet wird, diese schönen, ja, würde ich sagen, türkisblauen Wasser oder ja, Meere, die schönen weißen Sandstrände, das spielt man schon sehr gut aus. Und was man hier auch ein bisschen hat, man hat ab und zu mal so einen leichten Ausflug aus dem Resort wieder raus, auf so einen lokalen Markt zum Beispiel oder mal eine Schlangenfarm. Und das ist auch so wirklich das, wo auch als Tourist man aus so einem relativ geschlossenen Resort, was ja in Asien so die eigentlich fast die Regel ist, am ehesten mal rauskommt. Also während man in der zweiten Staffel ja dann doch ziemlich aktiv auch mal in so eine italienische Stadt und so mit eintauchen konnte, ist es hier wirklich relativ beschränkt, weil diese Möglichkeit quasi als westlicher Tourist dort auch außerhalb der Hotelanlage sich autonom aufzuhalten, ist auch in der Realität einfach relativ schwierig.
Ja, ich finde, das haben sie nämlich bisher in den Serien oder in der Serie immer sehr, sehr gut gemacht, die auch dann als Zuschauer da dieses Gefühl zu geben, dass du auch was von dem Land irgendwie mitbekommst, obwohl man vielleicht nur in diesen vier Hotelwänden ist. Ich fand, das haben sie irgendwie immer ganz, ganz gut geschafft mit tollen Aufnahmen und tollen Bildern. Und jetzt mag man sich bei Thailand vielleicht ja auch so ein bisschen das Thema Spiritualität oder Religion oder sowas herleiten. Spielt das denn eine Rolle in der Serie?
Ja, es gibt so Andeutungen. Also bislang nach den vier Folgen muss ich sagen, es gibt jetzt bis auf diese Figur von Piper, die ja eben gezielt dort ja ist, um diesen Mönch zu interviewen, nur wieder, auch wie in der zweiten Staffel, so leichte Andeutungen, wenn man dann irgendwie so, gab es ja auch immer diese Zooms in der ersten und zweiten Staffel schon auf irgendwie so Statuen, die einen irgendwie so anschauen und so, ne? Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ja.
Und da spielt man auch wieder mit. Natürlich gibt es dort auch wieder irgendwelche Buddha-Bildnisse, irgendwelche Tierstatuen, die man dann mal in relativ langen Einstellungen auch ranzoomt und so.
Mhm.
Also da gibt es den Aspekt, ansonsten ist es aber, sag ich mal, in Richtung tatsächlichen, dass man jetzt irgendwie mal, ja, irgendeinem was Folkloristischem beiwohnt, bislang noch nicht so Thema. Kann natürlich noch werden, weil da ist wieder diese Figur von der Belinda, die so ein bisschen auch eine leichte Paranoia hat, was irgendwie in dem Hotel vor sich geht. Ich glaube, da wird ist auch die am ehesten hier in diese Richtung was erleben könnte. Bei den anderen, da geht es mehr um diese klassische Frage von, hatte hier von den reichen Leuten eigentlich welchen Dreck am Stecken?
Ja, genau. Da wollte ich jetzt natürlich auch noch mal so ein bisschen nachhaken. Das ist ja auch typisch White Lotus. Wir haben natürlich diese ja fast schon satirischen Elemente in Mischung mit den dann doch oft sehr ernsten Themen, mit vor allem das Thema Selbstfindung hat er, glaube ich, gerade in den ersten beiden Staffeln. Du hast hier einzelne Figuren, die dann wirklich diesen Urlaub dazu genutzt haben, sich selbst zu finden bis ans Äußerste. Ich erinnere mich da ans Ende der ersten Staffel auch, wo, glaube ich, dieser Sohn da ja auch dann da auf Hawaii bleibt, um da irgendwie Boot zu fahren und so. Also damit spielt die Serie ja auch sehr. Und ich finde, das zeichnet sie bisher auch immer sehr, sehr gut aus, diese Charakterzeichnung eben, dass du hier wirklich toll geschriebene Figuren hast, natürlich überspitzte Figuren, aber du schon Meilen gegen den Wind da irgendwie Konfliktpotenzial riechst. Und das liebe ich so sehr an der Serie. Und wie ist das hier in der dritten Staffel? Erwartet uns das auch wieder?
Ja, also man hat wirklich ein paar Figuren, die sehr langsam aufgebaut werden in ihren Problemen, weswegen ich jetzt auch nach den vier Folgen noch nicht wirklich sagen kann, ob da ein starker Payoff wartet oder ob das sich im Sande verläuft.
Mhm.
Die Zutaten sind vorhanden, weil die Schauspieler sind, wie gesagt, grandios und passen perfekt auf die Rolle. Also beispielsweise Patrick Schwarzenegger eben als, ich sag mal, so ein Typ, so ein Pumpertyp, ne, der seinen jüngeren Bruder irgendwie so einredet, dass er sich endlich jetzt mit 18 eine Frau suchen muss und da eben dann versucht, irgendwie in irgendwelche, ja, sag ich mal, so Pickup-Artist-artigen Betörungsmechanismen zu verfallen, während der ja eigentlich ein Feingeist ist. Das ist eine schöne Konstellation. Und dann hast du diese drei unterschiedlichen Freundinnen, die irgendwie auch gar nicht so wissen, wo sie im Leben stehen, hat man den Eindruck. Plus dann halt diese Walton Goggins-Figur, in der über die es in der vierten Folge jetzt ein Reveal gibt, wo ich noch nicht ganz weiß, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das eine Ausrede ist gegenüber seiner Freundin, um sich mal vom Acker zu machen. Denn der, wie gesagt, hat so ein bisschen anscheinend irgendwie Kontakte in die Unterwelt. Und der ist, also das kann ich ja verraten, weil, wie gesagt, vierte Folge ist ja schon ausgestrahlt, der gibt jetzt seiner Freundin gegenüber an, er will jetzt nach Bangkok fliegen, weil da ist irgendwie ein Mann, der ist eigentlich der Chef von dem Hotel, den hat er dort im Hotel erwartet, aber der ist jetzt irgendwie nicht dort, sondern halt in Bangkok gerade unterwegs und den macht er irgendwie für den Tod von seinem Vater verantwortlich.
Okay.
Und die Amy Lo Wood, die Chelsea, die macht jetzt ihn quasi so ein bisschen, ja, oder befürchtet so ein bisschen, dass er jetzt da irgendwie da den irgendwie ans Leder will oder halt direkt umbringen will. Also sie hat anscheinend auch schon ein Wissen darüber, dass ihr Freund jetzt nicht ganz der zahme Typ ist, den hier eben Voltgoggin spielt. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch diese Konstellation, die beiden Eltern von den drei Kids, die haben beide so ein bisschen, ja, auch so First World Problems auf dem, ich sag mal, oberflächlich, wo aber eindeutig bei beiden, glaube ich, ein bisschen mehr noch unter der Oberfläche schlummert an Problemen, die halt dann doch, glaube ich, ein bisschen tiefschürfen. Das sind die Jason Isaacs-Figur, die hat irgendwie schon von Anfang an irgendwie große Schlafprobleme und die struggelt auch damit, dass man hier in diesem White Lotus Resort am Eingang seine Handys abgeben muss, da irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten zu sein, und gaunert sich dann immer wieder mal das Handy, dass er irgendwie trotzdem wieder mit irgendwelchen Business-Kontakten da Kontakt nach außen und zur Außenwelt halten kann. Und da gibt es jetzt in der vierten Folge auch einen kleinen Twist, sag ich mal, so in puncto, ja, was vielleicht schon als Foreshadowing auch auf das, was im Beginn der Staffel eben gezeigt wurde, hinweisen könnte.
Okay, sehr gut. Ja, ich sehe gerade, ich habe mir gerade mal nebenbei Fotos von Jason Isaacs in The White Lotus aufgemacht. Er ist ja so ein bisschen diese Rolle, die wir auch in den ersten beiden Staffeln hatten. Ich glaube, jetzt in der zweiten Staffel war es doch Theo James, der diesen Cameron, glaube ich, gespielt hat. Mhm. Das sind ja diese, ja, ich weiß nicht, ich habe da immer direkt das Bild mit so Polohemd irgendwie im Kopf. So ein
ja, bisschen, ja, diese Alpha-Males, ja, genau. Die so ein bisschen.
Sehr gut. Ja. Sehr schön. Ah, da können wir uns auch auf sowas wieder freuen.
Absolut, ja. Und wie gesagt, für alle Fans der Schauspieler ist es natürlich immer ein Genuss, wenn man eben diese dann doch, finde ich, pointierten und nicht irgendwie total theatrischen Dialoge solchen Schauspielern dann vortragen hört.
Ja, das heißt auch hier, der Daumen geht nach oben für die Folgen, die du gesehen hast, und für die dritte Staffel.
Muss ich sagen, ja, wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, wäre so ein bisschen eher auf der Seite gewesen, ja. Denn am Anfang hatte ich nämlich schon so ein bisschen das Gefühl jetzt, dass sich in dieser dritten Staffel, dadurch, dass man immer wieder ähnliche Konstellationen, ähnliche Elemente aufgreift, erste leichte Abnutzungserscheinungen eingeschlichen haben vom Konzept White Lotus. Aber ich glaube, dass das nur ein bisschen eine falsche Fährte auch war, vielleicht am Anfang so ein bisschen auf die Bremse zu drücken, um dann eben da doch wieder was neu zu machen. Und ich habe jetzt meinem Kumpel Kenan schon auch in einer Nachricht heute geschrieben, also jetzt bin ich so richtig drin ab der vierten Folge. Bei der dritten Folge hat es langsam Klick gemacht und jetzt ab der vierten Folge würde ich sagen, ist es wieder genau da, wo ich die Serie auch haben will.
Sehr gut, dann schließen wir das hier einmal ab. Wie gesagt, auch da werde ich auf jeden Fall noch reingucken, habe ich wirklich Lust drauf. The White Lotus, also auch hier eine Empfehlung auf jeden Fall. Dann springen wir, ja, ich habe es eben schon gesagt, wahrscheinlich oder vielleicht zur heiß erwartesten Serie, zumindest für alle Marvel-Fans da draußen, aber ich glaube auch für viele, die sich nicht unbedingt als Marvel-Fans bezeichnen würden, dass die sich auf diese Serie gefreut haben, denn Daredevil ist zurück, Daredevil Born Again. Wie schon gesagt, wir haben auch wieder Charlie Cox, eben der hier als Daredevil zurückkehrt. Die Serie gibt es jetzt bei Disney Plus. Ich glaube, zwei Episoden haben wir jetzt Stand heute für uns, die wir sehen können. Du hast gerade schon gesagt, du konntest schon alle neuen Episoden sehen. Und ja, schieß doch mal los. Hol doch mal vielleicht auch hier nochmal die Leute so ein bisschen ab. Daredevil gab es ja schon mal in Serienform. Inwieweit braucht man da Vorwissen? Hol uns mal auf Stand.
Also, wo fange ich an? Es ist de facto so, dass Daredevil Born Again eine Serie wieder mal der Marke hat, eine komplizierte Vorgeschichte ist. Denn von 2015 bis 2018 gab es damals bei Netflix die Serie Marvel's Daredevil mit Charlie Cox eben in der Hauptrolle. Und die war damals Teil eines, sag ich mal, kleineren Marvel Universums innerhalb von Netflix, das nur lose im Rahmen des Marvel Cinematic Universe stattgefunden hat. Es gab immer wieder Andeutungen, es war schon irgendwie Teil des großen Ganzen, aber es gab eigentlich nie Cameos aus der Filmwelt. Es lief so ein bisschen nebenher, aber hatte dann doch einige Serien, unter anderem eben auch zwei Staffeln Punisher. Es gab eine Staffel von Iron Fist. Zweimal durfte Jessica Jones auftauchen, zweimal Luke Cage. Und es gab ein, ja, sag ich mal, Avenger-artiges Zusammentreffen der Marvel-Helden bei Netflix mit dem Titel The Defenders. Und dann hat sich, eigentlich wollten die damals noch eine vierte Staffel von Daredevil machen bei Netflix, aber es hat sich schon abgezeichnet, dass Disney eben mit dem Fox-Deal, nachdem sie verschiedene noch neue, sag ich mal, Markenrechte zurückbekommen haben und eben dann der eigene Streaming-Dienst Disney Plus lanciert wurde, da auch, ja, sag ich mal, Daredevil als eine der beliebtesten Figuren wieder in den eigenen Reihen sehen wollten. Dementsprechend hat damals Netflix dann die eigentlich schon geplante vierte Staffel gecancelt und diese ganze Netflix-Geschichte ging erstmal, ja, bei Netflix zu Ende, ohne direkt nochmal aufgegriffen zu werden. Und dann war es so, dass relativ schnell die Fangemeinde, ja, laut nach einem Comeback von Charlie Cox geschrien hat. Und diese Schreie wurden auch relativ schnell, muss ich auch sagen, erhört. Denn immer wieder gab es dann von ihm kleine Cameos in Filmen und anderen Serien, bis dann auch wirklich das Comeback in Form einer, ja, neuen Serie mit Born Again angekündigt wurde 2022. Also er tauchte vorher schon mal in Spider-Man No Way Home als der Verteidiger von Tom Holland Spider-Man auf. Er war schon mal als, ja, Lover von She-Hulk in der She-Hulk-Serie dabei. Er durfte auch mal kurz mit Echo letztes Jahr in Echo fighten. Und ja, dementsprechend war er eigentlich jetzt schon irgendwie etabliert einerseits im neuen MCU-Kosmos von Disney+. Andererseits aber war ja das, was Daredevil damals ausgezeichnet hat, eben nicht nur, dass es diese Figur hatte im Rahmen einer Serie, sondern dass es eine ganz spezielle Tonalität hatte, die damals diese Netflix-Serien unter dem Marvel-Label hatten, ne? Dieses düstere, dieses Street-Level-Comic-Action, wie man es auch nannte. Und dementsprechend war dann eben die Frage, wie lässt sich im MCU-Serienkosmos, der ja eher dann doch jugendfreundlich und bonbonbunt daherkommt, dieser düstere Daredevil integrieren? Und danach, oder anfangs wurde die Serie jetzt dann schon bestellt, glaube ich, von Anfang an waren 18 Folgen geplant, als eine Art lighthearted legal drama, also quasi eher sowas in Richtung She-Hulk mit weniger Witzen und mehr Ernsthaftigkeit, aber halt Daredevil, der ist ja Matt Murdock in seinem, ja, Daily Life als Anwalt unterwegs und der eben mit diesen beiden parallelen, ja, Iterationen seiner Persönlichkeit weiterhin handeln muss, aber man hätte ursprünglich eigentlich wenige Bezüge zu der alten Serie gehabt, außer halt der, ja, wieder auftauchenden alten Besetzungen, unter anderem eben von Matt Murdock, gespielt von Charlie Cox, und Wilson Fisk, gespielt von Vincent D'Onofrio. Aber nachdem im, ja, ersten Zuge der Analysen der Folgen dann, ja, so ein bisschen sich herausgestellt hat, dass dieses neue Konzept nicht wirklich fruchtet, hat man mit einem neuen Showrunner nochmal nachgedreht und hat eben mehrere Folgen komplett neu gedreht, hat auch alte Stars aus der alten Serie mit rübergeholt und dem Ganzen einen wirklich jetzt düstereren und dem Vermächtnis der alten Serie würdigeren Anstrich verliehen. Und jetzt muss ich sagen, ich habe jetzt alle Folgen schon sehen können, kann man eigentlich allen Skeptikern direkt den Wind aus den Segeln nehmen und sie beruhigen, denn bis auf marginale Unterschiede in der Tonalität ist Daredevil Born Again tatsächlich eigentlich die vierte Staffel der 2018 geendeten Serie. Man baut einerseits auch ein bisschen was ein, was eben Kingpin war ja jetzt auch in Echo der böse Gegenspieler und auch in Hawkeye, was dort passiert ist. Aber de facto könnte man auch ohne jetzt die MCU-Serien gesehen haben, hier wieder anknüpfen. Aber man sollte de facto die Daredevil-Serie von Netflix kennen und gesehen haben.
Okay. Ja, wer mich kennt, weiß, ich bin nicht so hundertprozentig in dem Universum drinne, deswegen versuche ich jetzt mal trotzdem so ein bisschen nachzufragen. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet und auch jetzt gleich eigentlich auch gerade so in deinem letzten Satz nochmal eigentlich schon beantwortet die Frage. Trotzdem möchte ich da nochmal drauf eingehen. Die ersten drei Staffeln der Netflix-Serie, die waren ja mehr oder weniger ja losgelöst und jetzt mit dieser neuen Serie haben wir eben das, ich setze jetzt dicke Anführungszeichen, Problem, dass unsere Figur ja jetzt auch schon in anderen Werken irgendwie vorkam. Wie genau schaffen Sie die Brücke, dass jetzt, also du hast es gerade, wie gesagt, schon gesagt, man braucht eigentlich jetzt kein Vorwissen der zahlreichen Marvel-Serien und Filme. Nichtsdestotrotz, gibt es Easter Eggs auch aus anderen Filmen, aus Serien? Inwieweit sind dann doch die Verbindungen auch zum MCU zu sehen?
Also der Umgang mit diesem, sag ich mal, zwischen den Stühlen sitzen, ne? Einerseits MCU, andererseits Netflix Marvel, ist eine wirklich Kuriosität, würde ich sagen, denn de facto wird dieser Ausflug von Matt Murdock zu She-Hulk komplett ignoriert. Echo wird mal im Nebensatz erwähnt, aber eher von Seiten von Wilson Fisk. Und Spider-Man wird auch nur kurz mal von Wilson Fisk erwähnt, dass er existiert, aber es wird kein Bezug darauf genommen, dass da irgendeine Verbindung zwischen ihm und Daredevil da ist. Also es wird eigentlich der Kanon von den Disney Plus Serien so ein bisschen fast schon geretconnt,
Okay, verstehe.
um eben dann zu rechtfertigen, dass man hier die Tonalität, die Düsternis der alten Serie wieder aufgreifen kann. Also, weil man hatte ja dann doch, ich glaube, du hast die Serie ja nicht gesehen, She-Hulk, ne? Aber das war zwar Charlie Cox als Daredevil, aber es war nicht der Charlie Cox Daredevil, der dort eben mit She-Hulk angebandelt hat. Das war eine ganz andere Version. Das war wie quasi bei verschiedenen Marvel-Serien und Filmen ja auch schon damit gespielt wurde, so eine Art Variante. Also ein vielleicht aus einem anderen Multiverse stammender Marvel Daredevil von Charlie Cox gespielt, aber es war nicht das gleiche Universum, das eben damals bei Netflix ja, uns vorgestellt wurde. Und dementsprechend, ja, es gibt hier jetzt immer wieder marginale Andeutungen an andere Sachen aus dem MCU. Bisschen aber eher Marke Fanservice und nice to know und vielleicht auch so ein bisschen, ne, augenzwinkernd. Beispielsweise, das ist jetzt kein großer Spoiler, ich glaube, das ist in der dritten oder vierten Folge. Die ist so ein bisschen auch eine Standalone-Folge, für mich auch eine der schönsten Folgen in der Staffel. Ich werde jetzt nicht groß spoilern, es geht um einen Banküberfall und da gibt es einen Charakter, der eben, ich glaube, dieser Bankchef dort ist und der hat den Namen Khan. Und man denkt sich die ganze Zeit, ja, okay, Khan, da war doch was. Ah, und dann am Ende kommt raus, das ist quasi der Vater von Miss Marvel,
Aha,
also von
okay.
der Kamala Khan. Und die taucht aber nicht auf, sondern nur ihr Vater kurz. Also, und das so auf diesem Level sind diese Anspielungen. Oder dass mal kurz der Wilson Fisk, der in dieser neuen Serie jetzt relativ schnell schafft, sein Ziel zu erreichen, dass er eben am Ende vom, oder eigentlich in der Abspannszene von Echo ausgelobt hat, dass er Bürgermeister werden will. Da wird mal erwähnt, dass er wollte ja die Echo zu seiner Art, ja, er hat die ja so ein bisschen als Ziehvater aufgezogen. Und da sagt er so im Nebensatz, ja, das hat nicht ganz geklappt mit ihr und die hat ihm am Schluss dann den Schuss ins Auge verpasst. Oder er sagt auch beispielsweise, dass es ihm egal ist, es gibt keine Vigilanten, egal ob die jetzt eine rote Maske tragen oder als Spinnen verkleidet durch Manhattan fliegen. Solche Anspielungen gibt es da immer wieder. Und ja, genau, das ist so dieses Level an, sag ich mal, Marvel-Background, den man mitbringen kann, schrägstrich muss, um eben die Serien in einer, ja, vollen Umfang quasi genießen zu können.
Okay, und wenn man das jetzt aber vielleicht nicht unbedingt hat, ist man dann auch einfach mit dem Plot zufrieden, den jetzt diese neuen Episoden da uns zeigt. Worum geht's genau in diesen neuen Folgen? Was passiert?
Ja, kommen wir mal endlich dazu, worum es eigentlich geht. Genau. Ja, also wir steigen ein mit einer ersten Folge. Das werde ich jetzt auch verraten, denn das passiert erstens sogar in der ersten Folge relativ schnell und zweitens die ersten beiden Folgen sind ja schon raus. Wir setzen quasi relativ zeitnah an das an, was in der dritten Staffel von Daredevil damals der Status Quo war. Und zwar haben sich Foggy Nelson, der Anwaltskollege von Matt, mit der Deborah Ann Woll, spielt Karen Page, die damals eben Journalistin und dann Ermittlerin war, die haben sich zu dritt eine kleine Anwaltskanzlei aufgebaut und sind jetzt gerade die Serie steigt ein, die sind gerade so am Abend auf dem Weg in eine Bar, um so ein bisschen zu feiern. Und wie aus dem Nichts kommt dann der eigentlich totgeglaubte Bullseye aus der dritten Staffel von Daredevil und tötet Foggy Nelson, also den besten Freund von Matt und ja auch seinen Kollegen. Und das bringt den Daredevil dann dazu, dass er sein Mantra, nie jemanden zu töten, kurze Zeit später schon bricht, weil er sich eben aus Rache für seinen besten Freund eben dann an diesem Point Dexter rächen will. Klappt natürlich wieder nicht, der überlebt es, aber er hätte ihn quasi getötet. Und aufgrund dessen, dass er quasi merkt, er hat diese Wut in sich dann nicht mehr unter Kontrolle, zieht er sich komplett aus seinem alter Ego Daredevil zurück und konzentriert sich darauf, Anwalt zu sein. Und dann gibt es einen Zeitsprung am Ende der ersten Folge. Und da setzt er eben dann auch das in, was ursprünglich gedreht wurde, ne, dieses Legal-Drama. Und in den kommenden Folgen beobachten wir eigentlich dann erstmal Matt Murdock als Anwalt und nicht als Daredevil. Und es gibt die Konstellation zwischen ihm einerseits, der sich eben vorgenommen hat, jetzt nur noch Anwalt das Gute für die Menschen zu tun, und Wilson Fisk, der sich auch so ein bisschen vorgenommen hat, eben nicht mehr als Kingpin und Unterweltboss eben zu agieren, sondern halt als rechtschaffener Politiker für seine Ziele einzutreten. Und beide haben sozusagen diesen inneren Konflikt, dass sie immer noch diese düstere andere Seite in sich haben, die irgendwie wieder nach außen will. Und natürlich kommt da die Konstellation der beiden auch hinzu, dass sie ja beide wissen, sie sind nicht nur eben Anwalt und Politiker, sondern Unterwelt, Lord und Vigilant. Und deswegen gibt es eben dann einerseits diesen Konflikt zwischen Wilson Fisk als Kingpin im Rathaus und Daredevil, der eben schon ein bisschen auch immer ein Auge darauf hat, was eigentlich Wilson Fisk hier im Schilde führt. Und es gibt dann halt jetzt auch noch neue Figuren, die dazukommen, die man vorher überhaupt noch nicht gesehen hat, die das Ganze so ein bisschen bereichern. Und zwar sind es dann quasi neue Anwaltskollegen einerseits von Daredevil und politische Arschkriecher, nenne ich es mal, von Wilson Fisk, die aus seinem Staff, die so ein bisschen ihn dann wieder auch verführen, über die Stränge zu schlagen von dessen, was er sich eigentlich vorgenommen hat. Und das werde ich jetzt noch nicht zu ausführlich erzählen, weil das erst relativ spät dann hier passiert, gibt es noch auftauchende andere Schurkenfiguren aus der Comic-Lore des Daredevil.
Ja, ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, wer das ist. Hatten wir auch
in der zweiten Staffel. Können wir schon erwähnen, weil der, ich glaube, du meinst den Punisher. Ja. Der ist ja auch schon ganz groß in der Promo mit aufgetaucht damals. Ja. Also der ist schon etabliert, eben hier aufzutauchen. Welchem Umfang, welche Art und Weise, werde ich jetzt noch nicht verraten. Und was ich aber schon verraten kann, weil das kam letzte Woche durch eine News raus, er wird auch einen eigenen Film bekommen, ein Marvel-Special. Im nächsten Jahr. Und ich glaube, das soll so ein bisschen die Brücke dann zur zweiten Staffel von Daredevil Born Again spielen. Also der taucht hier wieder auf und der ist ja auch ein Fanliebling und der macht wirklich auch wieder Laune und der macht wirklich auch wieder seinem Ruf als Mörder in Spee oder wie sagt man, ne, als skrupelloser Killer alle Ehre. Und nee, ich meinte jetzt aber eine andere Figur. Ich glaube, wenn ich den Namen Muse sage, dann sagt es dir, glaube ich, als erstmal wenig. Ne? Da muss man schon sehr tief in der Marvel-Lore drinnen sein. Also ist auch einer der Gegenspieler, der so ein bisschen Comic-Backgrounds hat. Der taucht jetzt hier dann auch auf und der macht beiden eben so ein bisschen das Leben schwer, sowohl dem Kingpin als auch dem Daredevil. Ja, und genau, das ist so ein bisschen die Konstellation. Wie gesagt, ich will hier nicht allzu tief schon vorwegnehmen, was in den kommenden 7 Folgen, die ihr jetzt noch nicht sehen konntet, noch passiert. Ich habe es zwar schon gesehen, aber ich glaube, ich kann schon mal zumindest ein Fazit meinerseits noch ziehen, ne?
Ja, gerne. Also ich kann schon mal, genau, ich kann schon mal sagen, ich habe jetzt ja auch schon so ein paar Leute in meiner Bubble, da, die jetzt halt auch nur die ersten beiden Folgen gesehen haben. Und ich glaube, die sind auch jetzt schon sehr begeistert. Und das, was ich jetzt so raushöre von jemandem, der jetzt schon alle 9 Folgen gesehen hat, also du glaubst schon, dass Daredevil auch das Potenzial hat, die Fans genauso zu begeistern wie die ursprüngliche Serie?
Ja, also ich weiß nicht, ob es genau die fast meisterwerkartige Qualität meiner Meinung nach, die alte Serie hatte, noch getroffen hat. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Disney ist schon drin.
Mhm, okay.
Also es ist immer noch hart und es ist richtig brutal, aber es hat manchmal so Kleinigkeiten, wo ich sage, also das Color Grading ist zum Beispiel ein bisschen anders. Es ist nicht mehr ganz so dunkel, düster, es hat so ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr MCU Color Grade, ne? Das ist so ein kleines Ding. Oder auch beispielsweise, dass Daredevil teilweise ein bisschen zu CGI-artig gedoubelt wird in den Action-Szenen. Die Action ist wuchtig, hat tolle Choreografien, aber es ist nicht mehr so, ja, so wirklich teilweise 100% handgemacht, irgendwie Martial-Arts-Combat-mäßig, sondern es hat manchmal so einen Tick, bisschen zu viel Computereffekt-Einsatz, wobei ich aber sagen muss, dass ich da auch Disney Plus in Schutz nehmen muss, denn es sind halt auch inzwischen 7 Jahre her und da hat sich ja auch die Technik weiterentwickelt. Ne? Da geht man vielleicht jetzt auch anders ran, als vielleicht würde jetzt Netflix das heutzutage auch so machen. Ne? Aber es gibt ein paar Szenen, wo ich mir denke, da hätte es ein bisschen weniger CGI und Computertechnik und vielleicht dann auch die Bewegungen nicht ganz so umfangreich und jumpy, Ninja-like darstellen zu lassen, hätte es auch getan. Aber ich habe es schon neulich in einem anderen Podcast auch gehört, obwohl ich diesen Vergleich sogar selber vorher schon getroffen hatte, als ich letzte Woche bei unserem Filmtoast-Kumpel Grischi die Serie schmackhaft gemacht habe. Ich habe einen Satz gesagt, den ich nie vor wenigen Monaten noch hätte gedacht, über meine Lippen kommen lassen zu müssen. Und zwar hat tatsächlich eine Disney-Plus-Serie den mitunter härtesten Kill, den ich jemals gesehen habe.
Oha, okay.
Und da darf ich euch schon jetzt mal nebulös andeuten, das passiert. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich glaube in der vorletzten Folge schon, nicht erst in der letzten. Das ist eine Szene, die hat wirklich Qualitäten, die, also das verfolgt einem ein bisschen die Albträume.
Okay, sehr gut. Also das ist mal ein Teaser. Also sehr schön. Ja gut, das klingt doch aber doch durchweg positiv mit ganz kleinen Einschränkungen. Aber ich glaube, wer die alte Daredevil-Serie liebte, der wird schon auch hiermit mehr als zufrieden sein. Das höre ich ja schon raus, glaube ich.
Absolut.
Sehr gut.
Und das Einzige, was ich vielleicht noch als Manko anführen würde, ist, dass de facto ja hier eine ursprünglich, sag ich mal, 13 bis 18 folgige Miniserie schon vor dem Start jetzt auf 2 Staffeln gesplittet wurde. Dementsprechend dürft ihr euch leider darauf einstellen, dass die 9. Folge dann mit einer Art Montage, die so fast so ein bisschen einem Trailer für Staffel 2 gleichkommt, endet und uns mit einem Cliffhanger quasi in eine, ich würde sagen, wahrscheinlich einjährige Wartepause dann verdröstet. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil man es von Daredevil damals bei Netflix eben nicht gewohnt war, mit Cliffhangern aus Staffeln entlassen zu werden, sondern da waren die einzelnen Staffeln immer komplett abgeschlossen. Hier muss man jetzt, bis es wirklich weitergeht, halt jetzt dann mutmaßlich ein Jahr warten, wobei aber in der letzten Woche schon bestätigt wurde, dass Matthew Lillard, bekannt eben als Scooby-Doo vor allem, ne? Der wurde jetzt für die 2. Staffel gecastet und die zweite Staffel wird jetzt auch in der kommenden Woche schon gedreht. Also die machen hier schon Nägel mit Köpfen und vielleicht kann man sich ja dann auch schon Weihnachten rum, gibt es das Gerücht, freuen über eine zweite Staffel von Daredevil Born Again und nicht erst 2026.
Sehr schön.
Ich würde es mir wünschen, denn mir juckt jetzt schon nach diesem Ende schon ein bisschen in die Finger, wie es da jetzt in dieser Konstellation zwischen Matt und Wilson Fisk noch weitergehen wird.
Ja, sehr gut. Ja, so muss das sein. Perfekt. Dann hatten wir, glaube ich, heute wirklich eine doch durchweg positive Mischung hier. Nachdem wir auch ab und an mal über nicht so dolle Serien reden, ist das, glaube ich, heute eigentlich von vorne bis hinten nur zu empfehlen. Vor allem natürlich für Menschen, die in Yellow Jackets eh schon drin sind und die natürlich auch The White Lotus mögen. Da gab es auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Und für Daredevil Born Again sowieso. Von daher würde ich sagen, war das doch heute eine sehr erfolgreiche Episode. Ich glaube, du hast sonst auch nichts mehr.
Nein, wunschlos glücklich. Ich darf mich nur wieder mal fürs Zuhören bedanken und über Feedback eventuell. Und dann darf ich schon mal anteasern, nächste Woche wird es wieder eine Kompaktfolge geben.
Sehr gut. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir reden. Ich werde mal gucken, dass ich da auch ein bisschen was zusammenkriege. Das hat die letzten Wochen ja hier und da dann doch auch immer ganz gut gepasst. Wir werden auf jeden Fall wieder was Schönes für euch finden. Genau, macht es, wie Janis gerade schon gesagt hat. Lasst gerne Feedback da. Schreibt uns auch gerne mal Kommentare. Über Spotify kann man das nämlich tun. Und folgt uns auch gerne mal bei Instagram. Auch das könnt ihr hier mal in den Links sehen, in den Shownotes. Da ist auf jeden Fall der Link zu unserer Instagram-Seite auch drin. Und folgt da gerne mal rein. Lasst Feedback da. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Danke, Jan. Und bis dann. Tschüss.